Diesen Abschnitt habe ich überschrieben, den Gesamtabschnitt, also 1, das 3x3x3 von Angst, Glauben und Scheitern. Warum 3x3x3? Drei Jünger, drei Gebete, dreimal Scheitern im Dienst, als es drauf ankommt. Das 3x3x3. Und jetzt Unterpunkt D, Glaube, drei Gebete in der Not. Das sind Verse 39, 42, 44. Und es geht hier um ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Das ist es in erster Linie, ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, von dem wir erfahren. Aber es ist in zweiter Reihe auch eine ganz, ganz wichtige biblische Gebetslektion, wo wir etwas ganz Wichtiges über ein gutes Gebet lernen. Wie betet er? Vers 39, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was sagt Jesus hier? Was sagt er hier seinem Vater in einer Stunde von riesengroßer Not? Er fragt letztlich, sofern es nach deinem Willen möglich ist, nicht ändere deinen Willen für mich, sondern wenn es nach deinem Willen möglich ist. So gehe dieser Kelch an mir vorüber, also dann bewahre mich vor dem, was jetzt vor mir liegt. Wenn es möglich ist, das zu verhindern, was jetzt kommt, ohne dass es deinem Willen schadet, dass du dich irgendwie verbiegen musst, dann stoppe es. Und hier drückt sich eben diese Angst aus und diese Not. Und Jesus möchte keinen billigen Ausweg. Das hat er so deutlich gemacht. Er vertraut so sehr seinem Vater. Ich habe eben gesagt, wie er den Petrus zurechtgewiesen hat, als er gesagt hat, dies geschehe dir nur nicht. Deshalb betet er nicht, Vater, verhinder, was jetzt kommt. Mach's doch bitte anders. Das sagt er nicht. Wenn es nach deinem Willen möglich ist. Und fügt dann aber gleich ein, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir sehen hier diese Selbstverleugnung zum einen. Diese Selbstverleugnung, die auch wir beten im Vaterunser zum Beispiel. Das ist das Gebet, was Jesus uns lehrt. Da müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass hier nicht irgendeine Kirchentradition oder irgendetwas, was man denn gut oder schlecht finden kann, sondern das ist die Lektion, wo Jesus uns beten lehrt. Und nicht zu plappern wie die Heiden, sondern konzentriert zu beten. Ein Beispiel dafür. Und was beten wir dort? In Matthäus 6, Vers 10 können wir das nachlesen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Das ist genau die gleiche Richtung wie hier. Das war die erste Gebetslektion, das Vaterunser. Also nicht die einzige, aber eine ganz zentrale, offizielle Gebetslektion. Und das hier ist eine weitere ganz, ganz wichtige Gebetslektion mit genau der gleichen Richtung. Aber das steht hier im absoluten Mittelpunkt. Dein Wille geschehe, das ist entscheidend. Entscheidend ist nicht meine Angst, nicht meine Not, nicht all das, was mich jetzt hier bewegt und mich zittrig macht, sondern entscheidend ist letztlich, was du willst. Und Jesus selbst sagt ja auch über die, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen wollen. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachkommen oder nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er beuge sich dann unter Gottes Willen in Freude letztlich. Überzeugt, im Vertrauen. Ganz tiefes Vertrauen drückt er hier aus. Ganz tiefe Hingabe und die höchste Form von Unterordnung. Und auch das ist eine riesengroße Lektion für uns. Auch nochmal, wenn wir natürlich nicht in dieser Situation sind wie er, ganz genau. Aber wenn wir in Notsituationen beten, ich hoffe nicht nur dann, aber wenn wir in Notsituationen beten, wenn wir angefochten sind, wenn wir niedergedrückt sind, wenn wir panisch sind, das weise Gebet, und es geht jetzt hier um eine Herzenshaltung, nicht unbedingt um die äußeren Worte, das weise Gebet ist das, Herr, du weißt um all das, du weißt, wie es in mir aussieht, du weißt, was ich vor Augen habe und in Gedanken habe und all das, das weißt du ganz genau und du weißt auch, was ich mir menschlich wünsche. Herr, ja, aber dein Wille geschehe und gib mir die Kraft dafür und trag mich durch und pass auf mich auf. Das ist ein reifes und gutes Gebet. Das lernen wir hier von unserem Herrn. Und nochmal, diese Not, vor der er steht und in der er jetzt auch schon ist innerlich, die werden wir niemals haben und nicht ansatzweise. Und das darf uns auch trösten. Das darf uns absolut trösten. Und der Schwerpunkt ist hier in diesem ersten Gebet, wenn es möglich ist. Das ist das erste Gebet. Also, wenn es möglich ist, Vater, dann verhindere das doch. Aber wenn es nicht möglich ist, dann lass es so geschehen. Weil dein Wille ist wichtiger. Erstes Gebet. Im zweiten Gebet, Vers 42, sehen wir, der Schwerpunkt hat sich verändert. Wenn es nicht möglich ist. Jesus kennt den Plan seines Vaters, weil sie ja völlig eins sind. Er kennt diesen Plan seines Vaters und er weiß auch darum, dass dieser Plan jetzt verwirklicht wird. Und er fügt sich dort ein. Aber hier sehen wir, sein Blick hat sich ein wenig verändert. Wahrscheinlich von der allergrößten Panik und Angst, der allergrößten Unruhe, in der er ist. Wenn es irgendwie möglich ist, verhindere es doch. Zum zweiten Gebet. Aber wenn es nicht möglich ist. Wenn es nicht möglich ist. Das ist hier der Schwerpunkt. Die Angst und die Unruhe werden scheinbar etwas weniger mächtig. Und das dritte Gebet, lesen wir hier, also Vers 44, ist identisch mit dem vorherigen. Es wird hier auch gar nicht mehr zitiert, sondern in gleicher Art und Weise betet er. Und die erste direkte Folge ist, der Vater schickt einen Engel und stärkt ihn. Das lesen wir nicht hier, aber in Lukas 22, 43, habt ihr auch auf dem Zettel angegeben. Er schickt einen Engel und stärkt ihn. Und wir haben ja mehrere Parallelen zur Versuchung Jesu, also Matthäus 4, wir erinnern uns. Der Geist führt ihn in die Wüste, dass er vom Teufel versucht würde. Wir sehen hier genauso, Jesus ist geschwächt. Jesus ist wirklich geschwächt, menschlich. Jesus steht als Mensch in der Versuchung, seinen Willen höher zu achten als den des Vaters. Also Ungehorsam lockt als falsche Erlösung. Das ist sozusagen die Falle, die der Teufel hier auslegt. So, rette dich selbst. Zieh dich aus dieser Situation heraus und es passiert alles nicht. All diese Schrecklichkeiten, von denen du weißt, die passieren einfach nicht. Das ist die Ausrichtung, haben wir gesehen. Seine Ausrichtung ist untadelig, völlig untadelig. Er sagt nicht, und Vater, egal was du für einen Willen hast, erfülle meinen Willen. Nein, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Jesus leidet ganz deutlich. Er leidet und wir sehen das nochmal so krass. Er leidet und wir sehen das nochmal so krass formuliert in Lukas 22, 44, also Parallelstelle hierzu. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und noch eine Parallele haben wir eben gehört, der Vater sendet Engel. Das ist die eine Perspektive, das Glaubensgebet in der Not und auf der anderen Seite, das ist unter Punkt E, das Scheitern, treue Gefährten versagen. Also Verse 40 bis 41, 43, 45, die zwischen diesem Gebet sind oder rings um dieses Gebet. Wir haben hier das erste Scheitern und Jesu einzige Ermahnung hierzu. Also nochmal, er nimmt sie mit, dieser innere Kreis, diese drei in der Stunde seiner größten Not und sagt, jetzt seid bei mir und betet und wacht mit mir und bleibt hier. Und letztlich sind es vier Dinge, um die er sie bittet. Nämlich, wenn wir uns hier die genaue Formulierung angucken, was sie bedeutet. Einerseits bittet er sie, betet gleichzeitig mit mir. Betet gleichzeitig mit mir, dann betet in Gemeinschaft mit mir, betet mit demselben Anliegen wie ich. Und wenn wir jetzt nochmal im Hinterkopf haben, Petrus, der verhindern wollte, betet mit dem gleichen Anliegen, in die gleiche Richtung und haltet Fürbitte für mich. Also wir sehen, diese Formulierung im Griechischen ist ein großes Paket und alles ist wichtig und alles ist ein Vorrecht für sie. Und Jesus möchte es von diesen dreien. So. Doch die drei schlafen, anstatt für ihren Herrn einzustehen. Sie verpennen diesen wichtigen Dienst. Das ist die Situation von Psalm 22, 12. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Körperlich alle anwesend, geistlich nicht mehr. Und Jesus ermahnt, nachdem das erstmal geschehen ist, sie beides zu tun. Wachen und beten, das gehört zusammen. Wachen und beten. Und diese Kombination finden wir immer wieder im Neuen Testament. Zum Beispiel Epheser 6, 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das gehört zusammen. Tiefschlaf und Beten funktioniert nicht. Oder Kolosser 4, 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also, das gehört zusammen, ganz wichtig. Funktioniert hier überhaupt nicht. Wachen bedeutet, wir müssen ja immer die Wortdefinition heute umso mehr pflegen. Wachen bedeutet sowohl die Überwindung von Müdigkeit, also ich schlafe nicht ein, ne, dieses, als auch Wachsein im Sinne von aktiv beobachten, wahrnehmen und einordnen von dem, was passiert um mich herum. Also was passiert direkt um mich hier herum, was passiert hier in dieser Welt um mich herum, in der Gesellschaft um mich herum, ne, das gehört alles mit dazu. Also aktiv wahrnehmen und nicht einpennen. Und das Beten, ja, das ist das Reden mit Gott oder das Reden des Herzens mit Gott. Und es ist aktive Beziehungspflege. So. Und diese Kombination, da sagt er, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt notwendig. Und Jesus erklärt auch nochmal, warum das jetzt ganz besonders wichtig ist, damit ihr nicht in Versuchung fallt, Vers 41. Die Versuchung, die äußeren Umstände höher zu bewerten und als ihr Vertrauen in Jesus. Das ist jetzt die große Versuchung, dass sie Anstoß an ihm nehmen, wie er es vorher gesagt hat. Dass sie an ihm zweifeln und dass sie von all dem, was jetzt äußerlich passiert, was ja wirklich beeindruckend auch ist äußerlich, dass sie nicht ihren Blick darauf lenken, sondern dass sie es vernünftig geistlich bewerten können. Das ist jetzt hier die Sorge. Und er sagt, seid wach, pennt nicht ein, nehmt aktiv wahr und betet, redet mit dem Vater. Und er führt hier an, obgleich der Geist willig ist, ist das Fleisch schwach. Und die Grammatik betont hier die Schwachheit des Fleisches. Also das ist hier der Schwerpunkt. Und das ist das Problem vom gespaltenen Menschen. Das, was wir in Römer 7 lesen, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Der gespaltene Mensch. Einerseits, aber. Und nur Gott selbst kann unsere Schwachheit wandeln. Deine und meine Schwachheit und auch die der Jünger hier. Deshalb bete, bitte. Das schaffst du nicht durch geistliches Muckitraining letztlich. Das musst du dir von Gott schenken lassen. Dass das, was du erkannt hast, was du verstehen durftest durch Gottes Reden, dass das auch Realität in deinem Leben wird. Das schaffst du nicht durch Üben allein. Das schaffst du allerdings auch nicht nur durch nur Beten und die Hände in den Schoß legen. Das müssen wir uns auch klar machen. Aber deshalb sagt er hier, betet, betet. Weil menschlich ist es einfach naheliegend, dass ihr in Versuchung fallt und nur noch in Panik geratet und gar keinen geistlichen Blick mehr habt, gar keinen Blick mehr auf das habt, was ich euch gesagt habe. Ja, und dann ist das zweite Scheitern. Er hat sie ermahnt, er geht wieder beten, kommt wieder und sie schlafen. Nicht wachen, nicht beten. Das Fleisch hat sich jetzt hier durchgesetzt. Und dann das dritte Scheitern, sie schlafen immer noch. Und Jesus weckt sie, denn seine Passion beginnt jetzt. Und sie haben das Vorrecht, ihrem Herrn beizustehen. Wortwörtlich verschlafen. Der Dienst, als es wirklich drauf ankam, gleich laufen sie weg, das wissen sie noch nicht, aber gleich werden sozusagen auseinandergetrieben. Eine Chance, ihnen jetzt hier direkt zu dienen und sie haben es verpennt. Und nochmal, wir müssen uns immer klar machen, das sind alles einmalige Situationen, ganz spezielle Situationen zum einen. Aber wir dürfen ja vieles lernen für Situationen, die wir selber erleben. Vielleicht kennst du das auch, Situationen, in denen du nicht gewacht hast, wo dein Herr dir Dinge anvertraut hat, Aufgaben anvertraut hat, Verantwortung für Menschen anvertraut hat und im Rückblick musst du feststellen, ich habe gepennt. Und so haben wir bitte immer auch einen Seitenblick jetzt auf den weiteren Weg, auch dieser drei, die grandios hier versagt haben, trotz Ermahnung, trotz allem. Wir gehen zu unserem zweiten Abschnitt. Es geht weiter. Die Auslieferung, ab Vers 47, die Auslieferung, verraten, verteidigt, verhaftet, verlassen. Unter Punkt A, verraten. Judas liefert den Herrn aus, also 47 bis 50a. Und noch während Jesus mit ihnen spricht, während er sagt, der Verräter naht, erscheint Judas. Also jetzt nimmt das Ganze Geschwindigkeit auf. Jetzt war noch Ruhe, im gewissen Sinn innerlich nicht, aber äußerlich war noch Ruhe, aber jetzt gerät alles in Bewegung. Er sagt es gerade, da kommt der Judas schon. Und auf ihm wird ja auch ein besonderer Blick gelenkt, das sehen wir auch in der Grammatik. Er wird zuerst genannt, dann erst das Verhaftungskommando. Er läuft vorweg. Er ist derjenige, der diesen Verrat vollzieht. Der das ganze Drama eröffnet letztlich. Er, der so lange Jesus praktisch nachgefolgt ist. Nicht mit dem Herzen, aber praktisch ist er ihm nachgefolgt. Genau der. Und er hat dieses Erkennungszeichen vereinbart mit seinen Mittätern, mit dem Verhaftungskommando. Das Erkennungszeichen, wie er Jesus enttarnt, sozusagen in dieser Gruppe, nämlich durch den Kuss. Und warum war das nötig? Naja, zum einen dürfen wir davon ausgehen, dass Jesus in seiner Gestalt, wie er da war, seinen Jüngern ähnlich sah. Also er hatte kein Meistergewand an, er sah aus wie die anderen halt auch. Er war ein Mensch. Es war dunkel und sie mussten natürlich mit einem Durcheinander rechnen. Also sie kommen in einem Dunkeln an, um jetzt Jesus zu ergreifen. Und sie wissen nicht, was kommt. Wird es einen Kampf geben? Gibt es ein Gerangel? Laufen die weg? Sie müssen mit allem rechnen. Also brauchen sie etwas, um eindeutig Jesus zu identifizieren. Und dieses Erkennungszeichen, dieses Semaion, ist der Kuss. Und so ein Kuss auf Hand, Stirn, Fuß war als Zeichen von Ehrerbietung und Respekt für einen Rabbi nicht ungewöhnlich. Das gab es, ja? Also Zeichen von Respekt und Ehrerbietung. Ne? Kontext hier ist sehr wichtig. Aber Judas nennt ihn hier nicht Herr, sondern Rabbi. Und wir müssen sehen, das ist eine distanzierte Anrede. Das ist nicht so geheuchelt, wie es klingt. Die Handlung definitiv, die Ansprache nicht. Das ist schon distanziert. Er macht schon deutlich, ich gehöre nicht mehr zu dir. Und ich erwecke auch überhaupt nicht mehr den Eindruck, zu dir zu gehören. Aufgrund der Vokabel, die hier verwendet wird, war es möglicherweise ein ungewöhnlich langer, intensiver Kuss. Das ist ein Begriff, den finden wir in Lukas 7,38 nochmal. Um besonders deutlich zu machen, der ist es. Um dieses Erkennungszeichen sozusagen übertrieben darzustellen. Nicht der ist das, sondern der ist das, sozusagen. Aber das mit diesem Kuss deutlich zu machen. Satan hat Besitz von Judas ergriffen und er kehrt hier die Mittel von Liebe und Zuneigung, die Symbolik, welche Gott gibt, radikal um. Ein Kuss als Zeichen des Verrats. Das ist teuflisch. Das ist richtig teuflisch. Und ich habe euch hier einige Bibelstellen nochmal zusammengefasst, wo wir das in ähnlicher Art und Weise sehen. Dass der Kuss in seiner Bedeutung völlig umgedreht ist. So wie Satan ja auch gefällt, die Sexualität auf den Kopf zu stellen und Gott zu verunehren. Die Sexualität ist von Gott geschenkt und geschaffen und gewollt. Und Satan hat die Unzucht im Prinzip erfunden, müssen wir sagen, und freut sich daran, eine auf den Kopf gestellte Sexualität. Und so ist hier dieser Kuss in seiner ganzen Bedeutung ja völlig, völlig entehrt. Mittel des Verrats, Verrat an dem Erlöser. Boah, krasser geht das gar nicht mehr. Und Jesus antwortet, Freund. Und auch da, das ist eine Anrede, die ist distanziert in der Form. Das ist ein passendes Pendant zu Rabbi. Das müssen wir uns klar machen. Jesus heuchelt niemals. Sagt nicht, du bist mein allerbester Freund oder so. So dürfen wir das nicht verstehen. Sondern diese Vokabel ist schon distanziert. Und dann fragt er ihn, wozu bist du hier? Jedem ist klar, wozu er hier ist. Und Jesus erst recht. Warum fragt er das? Das fragt er nicht, um Informationen zu bekommen, sondern diese Frage geht direkt nochmal an Judas Gewissen. Hält ihm nochmal den Spiegel vor. Ne, diese Situation, es passiert jetzt alles, es ist angespannt, es ist aufregend, es ist mittendrin und Jesus hält ihm da drin nochmal den Spiegel vor. Was machst du hier? Was machst du hier? Du verrätst den, der dein Herr sein sollte, an die? Nach allem, was du gehört und gesehen hast, nach all dem, was machst du hier? Verraten. Verteidigt. Satans unsichtbare Doppelrolle. Nachdem Jesus ergriffen wird, zieht Petrus ein Schwert und schlägt dem Malchus, also einem der Häscher, dem Knecht des Hohepriesters, das Ohr ab. Menschlich sieht das nach Treue und Mut von Petrus aus. Und menschlich ist es das auch. Das macht Jesus später vor Pilatus, lässt sich auch nochmal deutlich. Als Freund oder als Nachfolger eines weltlichen Herrschers. Super Verhalten, hervorragend. Der Einzige, der auch was gemacht hat, so kann man es auch betrachten. Was auch immer die anderen gemacht haben, Schockstarre, wie auch immer. Aber er handelt, das ist das Einzige, was wir erfahren. Er zögert nicht, der zieht durch. Aber wer will diesen Weg von Jesus verhindern? Also wer steckt sozusagen tatsächlich dahinter? Wer will, dass Jesus nicht sich dem ausliefern lässt? Wer möchte, dass Jesus seine Macht gebraucht, um eben das zu verhindern? Wer hat das Hauptinteresse? Satan. Satan hat das Hauptinteresse. Ich erinnere nochmal an Matthäus 16, Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite, nachdem Jesus gesagt hat, welchen Weg er gehen wird, und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und die Folge von diesem Denken ist jetzt hier. Die Folge ist jetzt hier. Jesus sagt nicht grundsätzlich, Gewalt gebrauchen in jeglichem Zusammenhang ist aber ganz schrecklich böse und falsch. Das sagt er nicht. Es geht hier nicht um Pazifismus. Aber Satan benutzt hier letztlich Menschen und deren Denken und Fühlen und Wollen, um seine Agenda voranzutreiben, beziehungsweise das zu verhindern oder zu beschädigen, was Gott will. Aber was macht Jesus? Und er ist schon ergriffen, er ist schon verhaftet. Ist nicht abgeführt, aber sie haben ihn schon. Er belehrt ihn mit einer dreifachen Lektion. In einer dreifachen Lektion, in diesem Rahmen. Er lehrt noch, obwohl er schon verhaftet ist. Er sagt, wer zu den Waffen greift, wird durch sie umkommen. Wer zum Schwert greift, wird dadurch umkommen. Nochmal, das ist kein pazifistischer Satz. Aber Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum darf auch sein König nicht mit den äußeren Waffen verteidigt werden. Also siehe Johannes 18, schaut euch das mal in Ruhe an. Der Schutz liegt allein in Gottes Händen und in seiner Herrschaft. Das ist hier der entscheidende Punkt. Er belehrt ihn über die uneingeschränkte Macht des Vaters und auch seine noch vorhandene Einheit mit dem Sohn. Er spricht hier, er könnte mir 12 Lektionen Engel schicken, gar kein Problem. Die ganze römische Armee hatte 25 Legionen zu der Zeit. So, wenn wir jetzt überlegen, was kann alleine ein Engel bewirken? 2. Könige zum Beispiel lesen wir. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager die Assyrer 185.000 Mann. Der Engel des Herrn. Und als es am Morgen, als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Also die Macht von einem Engel. Er sagt, könnt ihr mir 12 Legionen schicken, okay? Da braucht es jetzt gerade echt nicht Petrus mit seinem Schwert. Und er belehrt über Gottes Wort und seine Autorität. Gott hat das angekündigt. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wille, was hier geschieht. Es ist äußerlich schrecklich, aber genau das soll passieren. Und es geht hier auch um Gottes Wahrheit. Es geht um Gottes Zuverlässigkeit in seinem Wort. Es geht hier also um Gottes Ehre. Und deshalb, Petrus, steck dein Schwert weg. Verhaftet. Jesus entblößt den Greiftrupp. Er hält seinen Häschern den Spiegel vor. Er sagt, ihr kommt hier bewaffnet an, als wenn ihr einen Räuber festnehmen wollt. Was ist hier los? Er zeigt nämlich auf, was sie hier politisch-religiös machen. Sie nehmen nämlich letztlich einen potenziellen Zeloten fest. Ein Gauner, ein Revoluzer, ein Guerilla. Das ist diese Ausrichtung. Ein Widerständler, einen potenziellen Terroristen mit seiner Truppe. So treten sie da auf. Und so werden sie ihn auch letztlich anklagen. Ihr Zugriff ist bei Nacht. Und warum machen sie das? Nicht, weil es zu schlau ist, sondern weil sie feige sind. Weil sie bzw. ihre Auftraggeber Angst haben vor dem Volk. Und sein Lehrdienst, der war immer öffentlich. Er hat immer öffentlich gelehrt, sagt er. Ihr hättet mich jederzeit da festnehmen können. Aber was hält er ihnen hier den Spiegel vor? Was zeigt ihnen damit? Ihr hattet Angst davor. Und jetzt kommt er in der Nacht mit einem Trupp, so einem Antiterrorkommando, um mich festzunehmen. Und er zeigt ihnen auch auf, warum sie ihn überhaupt ergreifen können. Das ist ähnlich wie, wie in Johannes 19, wo Pilatus zu ihm sagt, weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Also sprich jetzt endlich. Und Jesus antwortet, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Also deine Macht ist nur, weil sie jetzt gerade verliehen ist. Nicht, weil du von dir aus mächtig bist. Und das ist hier ganz ähnlich. Weil Gott in seinem Wort durch seine Propheten angekündigt hat, dass es so geschehen wird. Und weil es Gottes Wille ist, darum kann es hier geschehen. Nicht, weil ihr so stark und mächtig seid, so tolle Waffen habt oder so, nein, überhaupt nicht. Es ist Gottes Plan, innerhalb dessen, dass Gott dem Bösen selbst begrenzten Raum gibt. Und zwar nur, um seinen Plan, um seinen Willen, um sein Wort zu erfüllen. Und das vollständig. Darum funktioniert das nur. Und dann verlassen. Alle 11 Jünger ergreifen jetzt die Flucht. Ja, meine Reaktion, die ist nachvollziehbar, gibt mindestens 4 gute Gründe dafür. Die Übermacht der Häscher, also es ist eine große Gruppe, sie sind bewaffnet, sie sind entschlossen. Okay. Dann Jesu Gebot zum Gewaltverzicht. Also was soll man jetzt hier noch machen? So, die nehmen Jesus mit und er scheint es selber nicht zu verhindern. Und wir dürfen die Schwerter nicht einsetzen, die 2, die wir haben. Was sollen wir jetzt noch machen? Ja. Es gibt keine Alternative mehr. Und Jesus selbst, lesen wir in Johannes 18,8, ruft die Häscher auf, die Jünger gehen zu lassen. Lass diese aber gehen. Ja gut, das ist jetzt eindeutig. Was soll ich noch machen? Bloß weg hier. Nicht alle Jünger bleiben Jesus fern. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Einer der Jünger, möglicherweise war es der Markus, folgt ihm heimlich. wird aber an seinem Gewand ergriffen, reißt sich los und muss nackt oder sehr gering bekleidet dann fliehen. In Markus 14 lesen wir das. Und der Petrus geht ihm nach. Das werden wir jetzt gleich im letzten Abschnitt betrachten und studieren. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Abschnitt. Ab Vers 57, Justizskandal gegen den einzigen Unschuldigen. Justizskandal gegen den einzigen Unschuldigen. Es ist ein Drama, was prophezeit war. Jesus hatte immer wieder den Seinen bekannt gemacht, dass er zu einem von Gott bestimmten Zeitpunkt dem Hohen Rat ausgeliefert, zum Tode verurteilt und den Heiden übergeben würde. Und das erfüllt sich jetzt. Und anschließend die Aussage, dass er den Heiden ausgeliefert wird, verspottet, misshandelt, angespuckt. Und das ist das, was er unter Pilatus und den römischen Besatzern erlebt. Seine Häscher, die ihn ja in Gethsemane ergriffen haben, sie bringen ihn nun zum Haus des Hohepriesters, in dem der Hohe Rat sich versammelt hat. Jetzt müssen wir uns einmal ganz kurz den Hohen Rat angucken, damit wir das etwas besser verstehen. Was war eigentlich der Hohe Rat? Wer war das? Was durften die? Was war das für ein Hintergrund? Der Hohe Rat war das höchste Regierungs- und Richterkollegium der Juden zu dieser Zeit. Es war eine Religionsbehörde, die von den Römern einerseits toleriert wurde, aber auch mitkontrolliert wurde. Also die Römer hatten da mehr als einen Fuß in der Tür. Circa im Jahr 30, also kurz zuvor, wenige Jahre zuvor, wurde dem Hohen Rat die Blutgerichtsbarkeit entzogen. Das heißt, Todesurteile durften sie selber nicht mal vollstrecken. Das durften sie noch kurz vorher. Da sehen wir, wie Gott auf allen Ebenen der Geschichte alles vorbereitet. Sonst wäre er ja nicht den Heiden ausgeliefert worden. Ne? Aber genau so war es. Vorher durften sie das, jetzt durften sie nicht mehr. Der Hohe Rat bestand aus 71 Mitgliedern, und zwar einmal der amtierende Hohepriester als Vorsitz. So, und da haben wir schon eine ganz spezielle Situation. Kaiphas ist eigentlich der Hohepriester, aber Annas ist auch irgendwie noch so ein bisschen Hohepriester. In der Apostelgeschichte lesen wir schon von 4 Hohepriestern, obwohl es nur einen geben kann. Also die Grundlage dessen wurde schon längst verlassen, verwässert, und wir sehen, es gab schon krasse Kumpanei mit der Besatzungsmacht, sozusagen, um ihre Restmacht zu legitimieren. Ganz krude. Dann die Hohepriester, also einerseits diese Parallelhohepriesterschaft, aber auch die Angehörigen der Familien, des aktuellen und des ehemaligen Hohepriesters. Also so eine Sippschaft drumherum. Dann die Sadduzäer. Denke ich, sind uns ja bekannt, eine Gruppe, die vom hellenistischen Denken, also vom Zeitgeistdenken der Römer total geprägt war. Sie vertraten so die Vornehmen und Reichen, und sie leugneten die Auferstehung der Toten, das Leben nach dem Tod, die Existenz von Engeln und Geistern. Und politisch hingen sie ganz eng mit den Hohepriestern zusammen. Und dann noch die Pharisäer. Sie stellten vor allem die Schriftgelehrten und Rabbis und waren die Opposition zu diesen anderen beiden Gruppen. Pharisäer, das heißt die Abgesonderten, sie bildeten die größte Gruppe im Hohen Rat und hatten, das ist uns sehr bekannt, einen starken Hang zur Gesetzlichkeit. Also letztlich hatten sie fromm angefangen, also als eine bibeltreue Erweckungsbewegung, und waren immer mehr abgedriftet zu einer Selbsterlösungslehre durch fromme Werke. Und das ist ja etwas, was wir in auch allen Zeiten der Kirchengeschichte erleben, dass es immer wieder richtig gute Bewegungen gibt, die Bibeltreue in den Mittelpunkt stellen, die vorangehen, die ganz wichtig sind zu dieser Zeit. Und einige Jahre oder Generationen später hat sich das dann letztlich ins Gegenteil verkehrt, obwohl sie noch die gleiche Selbsterstellung gebrauchen. So war es hier auch, die Pharisäer. Und speziell wird hier die Anwesenheit der Schriftgelehrten und Ältesten nochmal erwähnt. Und die hatten zum einen dieses Verhaftungskommando geschickt, können wir nachlesen. Und auch bereits seit Matthäus 21 hatten sie diesen Prozess, der jetzt kommt, gegen Jesus vorbereitet. Da war einfach klar, jetzt reicht es. Jetzt sorgen wir dafür, dass er so bald wie möglich in unsere Hände kommt und dass wir ein Ende machen. Es ist besser, dass er stirbt, als dass das ganze Volk stirbt. Aber, spannenderweise, eine abgemachte Sache droht zu scheitern. Sie hatten alles so schön vorbereitet, wirklich lang und intensiv. Sie scheinen sich wirklich Gedanken gemacht zu haben, wie sie das jetzt dingfest machen können. Wie sie diesen Jesus jetzt endlich erledigen können. Das dürfte ja ganz einfach sein, wenn wir uns alle einig sind. Wir haben uns ja alle vorher besprochen. Bei Jesu Ankunft ist alles praktisch für den Prozess bereit. Vers 58 lesen wir, es sind Diener anwesend. Und Zeugen sind vor Ort, Vers 59. Also es war keine spontane Aktion. Und heimlich, so ein kleiner Einschub hier, heimlich mischt sich nun Petrus unter die Diener, um Augen- und Ohrenzeuge der Ereignisse zu werden. Er geht seinem Herrn nach. Und das tut er, nachdem er nicht fähig war, mit seinem Herrn zu wachen. Nachdem er den Willen des Vaters mit dem Schwert verhindern wollte. Nachdem er geflohen war und Jesus zurückließ, nachdem Jesus vorher sagte, dass er ihn dreimal verleugnen würde bald. Und er setzt sich der Gefahr aus, als Zelot verhaftet und getötet zu werden. Er geht ihm trotzdem nach. Petrus gibt hier insgesamt natürlich kein rühmliches Bild ab, aber wir dürfen es uns auch nicht so einfach machen. Er ist ihm nachgegangen, trotz alledem. Er hat auch allen Grund zu sagen, ich habe total versagt, der kann mich überhaupt gar nicht mehr wollen. Vielleicht hätte ich das gedacht, ich weiß es nicht. Der kann mich doch überhaupt gar nicht mehr wollen. Ich Vollversager. Und wie gefährlich ist das noch? Kann er das wollen, dass ich mich der Gefahr aussetze? Und kann ich das wollen, wenn ich mal ganz ehrlich bin? Sondern er macht es trotzdem. Müssen wir im Blick behalten. Und der Hohe Rat, der sucht nun ein falsches Zeugnis, um Jesus zum Tode zu verurteilen. Es ist ganz interessant, dass gar nicht so wenig Kommentatoren sagen, natürlich suchen sie kein falsches Zeugnis, sondern ein richtiges Zeugnis gegen ihn. Es spricht gar nichts dafür, sondern wortwörtlich sagt Gottes Wort, nein, ein falsches Zeugnis. Sie gehen wohl schon davon aus, dass sie kein richtiges Zeugnis gegen ihn finden, was belastbar ist. Das ist auch krass, ne? Sie wollen ihn töten und sie verstehen, sie finden kein Zeugnis gegen ihn. Gegen jeden von uns wird man ein Zeugnis finden, um uns anzuklagen. Es ist ein Religionsprozess, müssen wir uns klar machen. Ne? Jeder von uns hat genug Dreck anstecken, wenn man genug Zeugen lädt, unser Leben auseinandernimmt, alle Facebook-Kontakte zusammenruft oder alle WhatsApp-Listen abtelefoniert. Irgendeine Dreckschleuder findet man schon, ne? Und das finden sie bei Jesus nicht. Sie wissen schon, wir brauchen falsche Zeugen. Was verstehen sie? Naja, sie verstehen es nicht, aber welche Informationen liegen ihnen also tatsächlich über Jesus vor? Und trotzdem machen sie dieses Schmierentheater hier. Sie brauchen nach jüdischem Recht 2 bis 3 Zeugen. Das brauchen sie. Ein Zeuge reicht nicht, also wir brauchen mehrere falsche Zeugen. Kaiphas, also der neue Haupthohepriester sozusagen in diesem Konstrukt, hatte bereits in der Vergangenheit innerhalb des Hohen Rats ja argumentiert, nochmal, es sei besser, dass Jesus stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Ne, Johannes 11. Es ging also definitiv nicht um einen rechtmäßigen Prozess, sondern um ein Mordkomplott, von der Justiz vorbereitet, ein Mordkomplott. Darum geht es. Und das ist besonders erschütternd, denn der Hohe Rat hatte eigentlich rechtlich einen guten Ruf. Das war eigentlich nicht so eine korrupte Gaunerbande in diesem Sinne, sondern die waren bekannt für eine recht saubere Rechtsprechung. Und was sich hier zusammenbraut, macht sich fest an der Person Jesu. Also Leute, die sozusagen rechtlich noch weitestgehend vorbildlich agiert haben, auf jeden Fall wohl weite Teile von diesem Hohen Rat, obwohl sie ja schon viele problematische Kompromisse gemacht haben, eigentlich waren sie rechtlich gut, empfehlenswert sogar. Gut, wenn du von denen verurteilt wirst oder nicht verurteilt wirst, das ist noch seriöse Justiz. Und selbst diese scheinbar seriöse Justiz wird wirklich zu einer Räuberbande im wahrsten Sinn des Wortes, korrupt, illegitim, als es um Jesus geht. Jetzt ist aber Schluss. Und es gelingt ihnen nicht, ein stabiles, falsches Zeugnis gegen Jesus zu halten, trotz vieler falscher Zeugen. Alle super vorbereitet. Wenn die werden sich doch die Zeugenaussagen vorher angehört haben. Das sind doch keine Laien, keine Stümper. Aber sie kriegen es nicht hin. Es sind Profis in der Justiz und es gelingt ihnen nicht, den Sündlosen nur eine gekaufte, brauchbare Aussage unterzuschieben. Und das ist auch kein Zufall. Der Vater lässt es hier eindeutig noch nicht zu. Und in dieser Form lässt er es gar nicht zu. Und dann kommt aber der Tatvorwurf. Sie kommen noch zum Ziel. Tatvorwurf, Lehrverbrechen. Der Tatvorwurf ist nicht, was Jesus getan hat, sondern was er gelehrt hat. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo sowas uns wieder bekannt wird. Bis jetzt konnten wir uns ja noch weitestgehend darauf verlassen, wir dürfen lehren, was wir wollen, hoffentlich nicht, sondern dass die Bibel uns vorgibt, das dürfen wir lehren. Bei bestimmten äußeren Handlungen, naja, da gibt es manchmal auch Gesetzesbegrenzungen, auch in unserem Land. Und wir merken, wie sich das ändert. Tatvorwurf, Lehrverbrechen erleben wir gerade in Bremen, wo ein Pastor jetzt bald vor Gericht steht, weil er gelehrt hat. Und er steht nicht vor Gericht, weil er sich vielleicht ein bisschen schnodderig ausgedrückt hat in diesem Rahmen. Nein, sondern aufgrund der Inhalte. Nicht schlechte Formulierung oder sagen wir suboptimale oder emotional optimierbare Formulierung, das ist nicht das Thema. Da mag man vielleicht noch drüber diskutieren können. Aber Tatvorwurf, Lehrverbrechen. Und dann merken wir bewegen uns in eine Richtung, wenn Lehre Verbrechen wird, dann sind es auch bald Gedanken. Da müssen wir gut aufpassen und fest für beten. In Schottland ist gerade ein neues Gesetz erlassen worden. Rundbrief Topic berichtete das. Mit einer sehr krassen Definition dessen, was ein Aufruf zum Hass bedeutet. Also Hate Speech in Neudeutsch. Und unter diese Definition könnte auch die Bibel fallen. Die erfüllt nämlich all die Parameter, die darin erwähnt werden. Und in solchen Zeiten leben wir. Aber wir sehen nicht nur heute, nicht nur 2020, mit all seinen Entwicklungen, über die wir jetzt lange reden könnten. Nein, auch damals schon gab es diesen Tatvorwurf. Und das ist der eigentliche Anstoß. Inhalt, nicht die Handlung. Es treten nun zwei Zeugen auf und berichten von Jesu Aussage. Und zwar, nach der ersten Tempelreinigung ist diese Aussage geschehen. Nämlich bezüglich seiner Autorität. Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Die Aussage ist hier verdreht wiedergegeben. Auch da streiten dann Kommentatoren, gab es vielleicht noch weitere Aussagen, die dann richtig zitiert sind. Es gibt keinen Grund, warum wir das vermuten. Es ist eben wahrscheinlich diese Aussage aus Johannes 2. Er hat das ja kurz zuvor nochmal seinen Jüngern gesagt, kurz vor dieser Situation, jetzt kurz vor seiner Passion hat er seinen Jüngern nochmal gesagt, aber öffentlich hat er es damals gesagt. Er wollte nicht den Tempel abbrechen, wie Sie sagen. Sie sagen, er wollte den Tempel abbrechen und wieder aufbauen. Er hat gesagt, nein, brecht doch diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und was ist hier das Problem erstmal? Er wurde überhaupt nicht verstanden, was er meint. Beziehungsweise es wurde ignoriert. Nämlich sein Leib, als der Tempel, der am 3. Tage auferstehen wird. Und der vorher von wem abgebrochen wird? Von den Juden. Jesus wird eine Aussage zur Last gelegt und jetzt wird es hier wirklich so, dass einem schwindelig werden kann. Die Anklage basiert jetzt auf einer Aussage, die eine Prophetie seiner Auferstehung ist. Und seine Auferstehung jedoch geschieht, nachdem er zu Unrecht zum Tode verurteilt und gekreuzigt wird. Und das passiert hier gerade. Dieser Zusammenhang ist Wahnsinn. Er hat gesagt, was wird geschehen, wenn ich abgebrochen werde mit meinem Leib, dann werde ich neu aufgerichtet in 3 Tagen. Und er steht kurz vorm Todesurteil. Und dann wird der Leib abgebrochen und am 3. Tag wieder auferstehen. Das ist der Anklagepunkt, das ist die Zeugenaussage. Wahnsinn. Jesus wird nicht für seine Taten verurteilt, denn er ist sündlos. Jesus ist sündlos, deshalb kriegen sie auch nichts. Sie kriegen nichts zu greifen. 1. Petrus 2,22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Nein, da ist nichts. Sondern für die Lehre, die vom Vater ist, nach Johannes 7. Für die Lehre wird er verurteilt. Und ihr Lieben, wenn wir mal vor Gericht geschleift werden, wie gesagt, das könnte durchaus jetzt geschehen in diesen Zeiten, sind wir nicht heiß drauf, aber es könnte durchaus geschehen, wenn wir Gottes Wort in rechter Art und Weise weitergeben. Auf der Straße, bei der Mission oder auch an anderer Stelle oder auf der Kanzel. Wenn wir wegen der Lehre angeklagt werden, und das ist biblische Lehre, dann dürfen wir völlig zuversichtlich sein, dann haben wir ein völlig reines Gewissen. Wenn wir angeklagt werden, weil wir bei Rot über die Ampel gefahren sind, weil wir ja, tatsächlich etwas Schlechtes getan haben, das ist etwas anderes. Aber wenn wir aus solchen Gründen angeklagt werden, dann dürfen wir uns umso mehr verbunden fühlen mit unserem Herrn. Das ist nämlich der Grund, warum sie ihn zu Tode gebracht haben. Und dann kommt die Selbstbekenntnis des angeklagten Erlösers. Denn der Hohepriester verlangt eine Aussage. Was schweigst du hier? Ganz ähnlich wie mit Pilatus später, aber wahrscheinlich noch aggressiver. Und er beschwört ihn nochmal bei Gottes Namen, ob er der Messias ist. Und Jesus gibt eine ganz deutliche Antwort. Er sagt nicht zu dieser verdrehten Aussage vorher, aber ein ganz klares Bekenntnis, wer er ist, das ist jetzt entscheidend. Er ist Christus, der Gottessohn. Er sagt, du sagst es. Er ist der Menschensohn. Der Menschensohn ist derjenige, der exklusiv Gottes Thron teilt. In Daniel 7 finden wir das. Und, und als Richter der Welt, ja, zu Rechten der Kraft sitzend auf den Wolken kommend. Jetzt offenbart er das ganze Paket letztlich. Nochmal, der Christus, der Gottessohn, der Menschensohn, der Richter der Welt. Und der Hohepriester zerreißt voll Empörung sein Obergewand. Also er reißt es ein, ne? Der reißt nicht sich das vom Leibe, aber er reißt es ein als Zeichen von Empörung und formuliert den Tatvorwurf Gotteslästerung. Und er sagt, das haben alle gehört, wir brauchen keine weiteren Zeugen, das ist absolut eindeutig. Und der Hohe Rat macht sozusagen schon eine Vorverurteilung zum Tode, stimmt ihm zu. Es ist noch nicht das letzte Urteil, auch nicht des Hohen Rates, das ist erst am nächsten Morgen. Und jetzt müssen wir fragen, was war denn jetzt hier wirklich die Gotteslästerung? Nicht, dass er sich bekannt hat, der Messias zu sein. Denn das erfahren wir sowohl aus der Bibel als auch aus historischen Dokumenten. Es gab diverse Messiasse zu dieser Zeit. Und Jesus warnt auch nochmal ausdrücklich davor, dass sich das noch weiter ballen wird. Das war noch kein Anstoß unter den Juden automatisch, vor allem aber kein Gotteslästerungsverbrechen. Aber, dass er sich mit Gott gleichgesetzt hat, also Menschensohn und Richter. Also er lästert nicht Gottes Namen nach 3. Mose 24, das wäre sozusagen die rechtliche Definition auch nochmal dazu. Das tut er nicht. Aber weil er sagt, wer er ist, bekommt er das Todesurteil, einige Stunden später dann offiziell. Und dann fallen alle Schranken der menschlichen Natur, denn Gott ist jetzt dem Menschen ausgeliefert. Auch das ist eine einmalige Situation. Aber hier können wir vor allem ganz viel darüber lernen, nicht wie schlecht der Hohe Rat war, nicht wie schlimm die Juden waren oder so etwas, nein, sondern wie es ist, wenn der Mensch in seiner Natur auf Gott trifft und sogar Gott zu greifen kriegt. Nämlich Hass, Verachtung, Erniedrigung. Alles Böse, was in uns ist, prasselt herab auf Gott. Und ihr Lieben, von uns aus, das müssen wir uns deutlich machen, von uns aus, wenn wir damals da gewesen wären, wenn wir beim Hohen Rat gewesen wären, geht man davon aus, wir hätten mitgespuckt und geprügelt und erniedrigt. Warum? Ohne Gottes Geist verachten wir Gott von uns aus, aufgrund der Sünde in uns. Und letztlich unser Leben, was wir ohne Gott führen, ist dem ganz ähnlicher. Wir spucken Gott ins Angesicht. Aber hier wird es jetzt äußerlich so sichtbar und deutlich, dass es wirklich erschreckend ist. Er wird verachtet und erniedrigt, angespuckt, er wird verhöhnt und gequält. Und dann noch dieses Weissage, wer dich geschlagen hat. Also der Vorwurf, ein falscher Prophet zu sein nach 5. Mose. Und dann, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Abschnitt, das Versagen mit Ansage, der tiefe Fall des Simon P. Wir müssen es nochmal klar machen, Jesus bekennen ist nicht optional. Das ist nicht so, naja, dann, wenn ich im Glauben gewachsen bin oder wenn ich so ein Type bin oder so, das ist Grundlage. Jesus selbst sagt in Matthäus 10, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater. Oder Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist Teil dessen. Oder 1. Johannes 2, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Okay, sehr eindeutig. Und das könnten wir noch ein Stück weiterführen. Also, Bekenntnis gehört zum Glauben dazu. Und Petrus, nochmal, er ist hinterhergekommen. Der Einzige, von dem wir wissen, dass er wirklich jetzt vor Ort ist, als das Drama seinen Lauf nimmt. Er hat sich eingeschlichen. Er hat sich so unter das Volk gemischt, unter die ganzen Bediensteten dort und die anderen Leute, Wachen und Co. Wahrscheinlich ist es einfach so unübersichtlich, dass er dort nicht auffällt. Scheinbar. Doch dann kommt die erste Identifikation. Also er wird enttarnt das erste Mal. Und da heißt es, du warst mit Jesus aus Galiläa. Das sagt eine Sklavin des Hohepriesters. Und dann kommt die erste Leugnung, allerdings noch ein bisschen begrenzt an dieser Stelle. Also es macht es nicht besser. Schönreden brauchen wir das wirklich nicht. Aber er antwortet vor den anderen, also vor ihnen allen, ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das stimmt schon nicht. Und letztlich leugnet er seinen Herrn schon damit. Und wir überlegen, was für ein tiefer Fall von Matthäus 26, 33. Ich werde niemals Anschluss an dir nehmen. Ich bin immer an deiner Seite. Das hat er ernst gemeint. Das war ja keine Heuchelshow, die er da abgezogen hat. Davon war er überzeugt. Ich lasse dich nicht alleine. Ich leugne dich nicht. Du bist mir kein Anstoß. Er sagt schon, was, ich gehöre zu Jesus? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Okay. Und der Hahn kräht zum ersten Mal. Erfahren wir in Markus im Paralleltext. Und jetzt hätte Petrus voll Schrecken an Jesu Voraussage denken sollen. Das war im Prinzip jetzt mal die offene Tür. Andererseits ist es klar, es wird geschehen, denn Jesus hat gesagt, es wird geschehen. Aber es ist nur mal ein Eingreifen. Petrus, wenigstens jetzt, wo der Hahn kräht, das erste Mal. Macht's Klick? Nein, es macht nicht Klick. Und Petrus wird die Lage hier zu heiß. Er rennt nicht weg, aber er geht an einen anderen Ort. Weg dort, wo er enttarnt wurde, wahrscheinlich in die Vorhalle von dieser Palastanlage. Dann kommt die zweite Identifikation. Und wieder eine Sklavin sagt, der gehört doch zu Jesus, dem Nazarener. Und wird er jetzt nun angesprochen oder nicht? Das erfahren wir hier nicht ganz genau. Vielleicht eine Wache, die das von dieser Sklavin gehört hat. Aber jetzt leugnet er ganz eindeutig. Ich kenne den Menschen nicht. Und der Mensch, das hat auf jeden Fall auch einen herablassenden Beiklang. Also ja, diese Menschen, den kenne ich überhaupt gar nicht. Jetzt ist es lupenrein geleugnet. Und trotz des Versagens und trotz der Demütigung und trotz der rasant steigenden Gefahr für Leib und Leben, das müssen wir uns klar machen, bleibt Petrus in der Nähe. Er bleibt bei Jesus, er flüchtet nicht, er seilt sich nicht ab. Nochmal, obwohl er persönlich so versagt hat, obwohl er jetzt so bloßgestellt wurde und obwohl er akut bedroht ist, verlässt ihn nicht. Und das ist das Kennzeichen von einem Gläubigen. Wir versagen im Dienst für unseren Herrn immer wieder in Etappen. Aber wir verlassen unseren Herrn nicht. Das ist der Unterschied. Und ja, Petrus hatte noch keinen Heiligen Geist. Und nochmal, auch das ist eine Sondersituation. Aber das bleibt gleich und das gilt auch für uns. Und dann kommt die dritte Enttarnung. Möglicherweise immer noch in der Vorhalle. Und er wird von einer Gruppe an seiner Sprache erkannt, als Galiläer. Und wir erinnern uns, die erste Sklavin hat ja gesagt, Galiläa, gehörst du Jesus. Und als Jesus-Jünger. Eventuell ist er bei der zweiten Leugnung, weil er so nervös war, noch mehr in seinen Dialekt verfallen. Das könnte gut passen. Und jetzt ist die Sprache, die ihn enttarnt. Und Petrus, der leugnet jetzt nicht nur, sondern er verflucht und schwört, diesen Menschen nicht zu kennen. Und was war das mit diesem Fluch? Also er verflucht nicht andere, sondern es war eine damals verbreitete Form, um die besondere Ernsthaftigkeit der eigenen Aussage zu unterstreichen. Und er sagt, der Fluch Gottes soll auf mich herabkommen, wenn ich jetzt lüge. Also, was für ein Wahnsinn. Man merkt, er denkt überhaupt nicht mehr. Es ist nur noch ein Panikprogramm. Er schwört bei Gott, den Gottessohn nicht zu kennen, dem er nachfolgt. Sogar jetzt gerade folgt dem eigentlich nach. Fatal, total fatal. Und dann kräht der Hahn das zum zweiten Mal. Und das ist das vorausgesagte Zeichen, was Jesus ihm gegeben hat. Noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, hast du mich dreimal verleugnet. Und jetzt ist die Katastrophe geschehen, sie ist besiegelt. Und an diesem Tiefpunkt ist Jesus wieder bei ihm und schaut ihm ins Angesicht. Also wir wissen ja, was gerade drinnen abläuft. Jesus wird dort gequält, gefoltert, erniedrigt. Das volle Programm Menschlichkeit trifft auf Jesus. Und währenddessen guckt Jesus möglicherweise durch ein Fenster, eine Türöffnung. Wir wissen es nicht genau, ist auch nicht so wichtig. In der Parallelstelle in Lukas 22, 61 finden wir das. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das ihm gesprochen hatte und so weiter. Und dann bricht der Petrus emotional und sich auch geistlich völlig zusammen. Nochmal, er hat ihn geleugnet, obwohl er es ihm vorher gesagt hat, trotz all der Zwischenschritte, trotz alledem. Und nachdem es passiert ist und dieses Klicksignal, der zweite Hahnenschrei, und er schaut Jesus in die Augen, Jesus schaut ihm in die Augen währenddessen. Und das nochmal, während Jesus dort fertig gemacht wird, auf schlimmste Art und Weise vom Hohen Rat. Die Situation für Petrus und auch die Situation für unseren Herrn. Ausgeliefert der Gewalt und dem ganzen Sadismus und zugleich schaut er letztlich dabei zu, wie sich das erfüllt, was er vorher schon wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch nachgefolgt ist, ganz praktisch, ihn leugnet. Vorzeugen. Und dann kommt am frühen Morgen, so zwischen 6 und 9 Uhr, kommt ein rechtskräftiges Todesurteil. Also es kommt das offizielle Todesurteil für Jesus. Und sie übergeben ihn gefesselt, obwohl er gar keinen Widerstand ausübt. Er haut nicht ab, er macht gar nichts in dieser Hinsicht. Trotzdem gefesselt übergeben sie ihn an die Besatzer. Und hier sehen wir einen teuflischen Pakt, den es zu allen Zeiten gibt, wenn Religion und Politik zusammenkommen. Und wir müssen das nochmal kurz geklärt kriegen. Glaube hat immer auch Einfluss auf Gesellschaft und Politik. Warum? Wenn wir im Glauben leben, dann hat das Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf unsere Mitmenschen, auf die Gesellschaft, auf unsere Nachbarschaft, Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und auch auf Politik. Und wir müssen uns auch zu Wort melden. Auch in Situationen, wie wir sie momentan erleben, ist es wichtig, dass wir uns zu Wort melden, wie das zum Beispiel auch der liebe Bruder John MacArthur getan hat und sich positioniert hat und wir uns auch positionieren in solchen Sachen. Ja, das ist das eine. Aber wenn Religion, also menschliche Selbsterlösungslehre, auf Politik trifft, dann wird es ganz gruselig. Dann wird es ganz, ganz gruselig. Menschliche Machbarkeit mit menschlichem Größenwahn gepaart, und das können wir an ganz vielen Beispielen sehen, wenn der Islam mit Politik sich paart, dann wird es ganz düster. Wenn ein erfolgreicher Katholizismus sich paart mit Politik, dann wird es ganz gruselig und düster. Und das ist hier auch. Die Besatzer sind doch ihre Feinde. Die wollen sie aus dem Land haben. Möglicherweise war es für Judas sogar ein Teil seiner Motivation auf menschlicher Ebene, dass er gesagt hat, das ist nicht der Erlöser, das ist nicht der Rechte, das kann ich Ihnen auch jetzt verraten. Ich bin menschlich enttäuscht von ihm. Und ihren Feinden liefern sie ihn aus, weil sie selbst gar nicht mehr handlungsfähig sind, dieses Todesurteil zu verstrecken. Sie machen jetzt eine Kumpanei mit ihren eigentlichen Feinden, die nach ihren Vorstellungen vom Messias doch weggejagt werden sollen. Und da geht es gleich im zweiten Vortrag weiter. Jesus, gefangen, verurteilt, gequält, verlassen und trotzdem läuft überhaupt nichts falsch. Es läuft nichts falsch, es läuft so, wie Gott es möchte. Gottes Wille verwirklicht sich hier. Und hier sehen wir nochmal, wie sehr Gottes Wille doch oft von unseren Vorstellungen abweicht. Und deshalb ist wichtig, dass wir eben in dieser Haltung unserem Herrn dienen und ihm nachfolgen, in dieser Haltung, wie unser Herr auch gebetet hat. Dein Wille geschehe und nicht meine Vorstellung, nicht mein Wille, nicht meine Ideen, Herr. Echte Nachfolge bedeutet nämlich, dass die Überzeugung, dass Gott es besser weiß und besser macht, als ich mir jemals ausdenken könnte. Und deshalb ist die Passionsgeschichte einerseits schrecklich und grausam und erschütternd auf ganz vielen Ebenen. Aber mit dem anderen Blick ist sie wunderschön. Nochmal, welche Liebe sehen wir hier von unserem Herrn zu den Seinen, die es nicht verdient haben? Amen.